So, ich mache heute Morgen mit meiner Predigtreihe weiter über Grundlagen des Glaubens und heute ist mein Lieblingsthema dran. Gemeinde. Gemeinsam Glauben leben. Gemeinde. Ich habe diese Woche einen Anruf gekriegt, bisschen schräg, hat mich echt verwundert, aus Dortmund. Eine Frau hörte sie am Telefon ein bisschen älter an. Im Laufe des Gesprächs oder der mehreren Gespräche habe ich dann auch mitgekriegt, sie ist 61, also so alt wie ich auch. Pff, je nachdem, genau. Warum hat die mich angerufen aus Dortmund? Sie wäre in Not und sucht einen Pastor in Dortmund. Ich dachte, was habe ich damit zu tun? Ich wohne in Wolfsburg. Sie war ganz verzweifelt, sie konnte keinen finden, sie hat im Internet gesucht und aus ganzer Verzweiflung hat sie dann irgendwie unsere Nummer gefunden. Anscheinend sind wir mit der Homepage so aktuell und präsent, dass sie dann unsere Nummer gefunden hat. Gehört zu den Mennoniten, suchte einen mennonitischen Pastor, ich habe einen rausgesucht, habe mit dem telefoniert, die sind aber gerade in Österreich nicht da. Und dann rief ich wieder zurück und hin und her und ja. Dann hat sie mir erzählt, was sie für eine Not hat. Sie ist umgezogen und lebt von Unterstützung vom Sozialamt. Aber das Sozialamt zahlt ihr erst in einer Woche das Geld aus, weil die Papiere noch nicht da sind. Und so lange hat sie nichts zu essen. Der Umzug hat Geld gekostet, die musste Leute bezahlen und so weiter. Und sie hatte kein Geld und nichts zu essen. So, hin und her. Ich habe irgendwann in all dem... So, ich wollte ihr irgendwie helfen, ich kann von hier aus nicht viel helfen, habe dann eine Baptistengemeinde gefunden und da war tatsächlich eine Älteste bereit, die hat sich jetzt gekümmert. Ich habe also von dieser Frau nichts mehr gehört. Ich denke mal, da ist wirklich dann, die haben sich gekümmert. Und da habe ich so gedacht, und die Frau ist allein. Was ist, wenn du ganz allein bist und Not hast, wer ist da, wer kann helfen? Und da habe ich gedacht, so Gemeinde ist so ein Segen, weil wir sind nicht allein. Genauso mit Gerald, als er in Nigeria war. Wie viele Leute hat Gerald anrufen können? Leute haben, die ihn überhaupt nicht kennen, aber die seine Geschwister sind, haben für ihn gebetet, für die ganze Familie. Das macht Gemeinde aus. Das ist Wert von Gemeinde. Das wissen wir manchmal nicht zu schätzen, wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen und dann den sehen und schon wieder. Ja? Ne? Aber was macht denn Gemeinde aus? Dieses Miteinander, dieses Füreinander-Dasein, die ein weiches Herz haben füreinander einstehen, das ist Gemeinde. Ich finde, Gemeinde ist etwas so Geniales, was Gott geschaffen hat. Und das hat Gott geschaffen. Gott hat Gemeinde gegründet. Das ist kein Menschenwerk, keine Idee, was Menschen hatten, sondern das ist Gottes genialer Gedanke, Gemeinde. Diejenigen zusammenzuführen, die Gott gerettet hat. Gemeinde dient dazu, geistlich zu wachsen, dein Herz bearbeiten zu lassen. Was sagt Sprüche 4, Vers 23? Über alles achte auf dein Herz. So. Das kannst du in Gemeinde tun und da achtest du nicht nur selber auf dein Herz, da gibt es noch mehr, die auf dein Herz achten. Das Zweite, was ich nennen möchte, Gemeinde ist dafür da, geschützt zu werden. Das beste Beispiel ist Gerald. Wie können wir ihn schützen von hier aus in Nigeria? Indem wir beten. Gemeinde ist dafür da, geschützt zu werden. Aber natürlich noch viel, viel mehr. Gemeinde ist auch dafür da, korrigiert zu werden. Achte auf dein Herz. Ja, wir laufen auch manchmal falsch. Und in unserem Herzen ist nicht immer Gutes drin. Und wir brauchen manchmal Korrektur, damit wir unser Herz bereinigen. Und Gemeinde ist auch dafür da, in seine Berufung hineinzuwachsen. Und Berufung meine ich nicht nur geistlich. Nicht alle müssen Pastoren, nicht alle müssen geistliche Mitarbeiter werden. Ihr dürft geistlich mitarbeiten. Und ich glaube, dass jeder auch eine geistliche Berufung hat, auch wenn dein Beruf ein anderer ist. Und du darfst in deine Berufung hineinwachsen. Und das ist am besten in Gemeinde. Und mit das Wichtigste ist wertvolle Beziehungen haben. Wertvolle Beziehungen haben. Du triffst hier Menschen, mit denen du sonst nicht zusammengekommen wärst. die du sonst nicht getroffen hättest. Ich will es mal ganz kurz sagen, alles, was im Leben wichtig ist, findest du in Gemeinde. Wir brauchen einander und erst gemeinsam sind wir stark. Epheser 4, 1 bis 3. Paulus, der das geschrieben hat, saß zu der Zeit im Gefängnis und er hat das an die Gemeinde in Ephesus geschrieben, die er gegründet hat. Also er hatte ein Herz für diese Gemeinde und deswegen schreibt er ihnen das. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis sitzt, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet einander freundlich. Hast du das heute Morgen geschafft? Ja, ne? Morgens geht das immer noch ganz gut, ne? Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Und Paulus wusste, wovon er redet. Genau. Sonst hätte er das nicht geschrieben. Ja? Dies freundlich begrüßen, wenn man sich nur 2 Minuten sieht, ist kein Problem. Ertragt einander ist die lange Distanz. Genau. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Wenn man mal in Streit gerät, wenn man sich mal nicht einig ist, wenn man sich zofft, das kommt doch vor. Wir sind doch nicht aus der Welt, noch nicht. Dann darf man sich zusammensetzen. Und dann darf man wieder Frieden schließen und um Vergebung bitten. Darum geht es hier. Was Paulus hier anspricht, in so ein paar kurzen Sätzen, da spricht er das Lernfeld der Gemeinde an. Wir haben uns die Gemeinschaft miteinander nicht unbedingt ausgesucht. Und nicht jeder kommt mit jedem gut klar. Aber in Gemeinde kannst du das lernen, auf den anderen einzugehen. Missverständnisse auszuräumen. Und jemanden zu ertragen, den du normalerweise lieber aus dem Wege gehen würdest. Es ist ein Lernfeld. Und wo willst du das lernen? Normalerweise gehst du solchen Leuten aus dem Weg und lernst es nicht. In Gemeinde, genial, ne? Der Herr stellt uns zusammen. Und er hat uns nicht umsonst so zusammengestellt. Da können wir lernen, aneinander, Liebe lernen. In der Bibel heißt es nicht, liebe deine Freunde, sondern in der Bibel heißt es, liebe deine Feinde. Also schickt er deine Feinde in die Bibel, in die Gemeinde, Entschuldigung. Nein, er schickt nicht deine Feinde. Sie werden zu Freunden, sie werden zu deinen Geschwistern und umso mehr dürfen wir sie lieben. Aber wir sehen sie nicht immer so. Wir werden sie erst so sehen, wenn wir sie lieben. Ich höre von manchen immer wieder, von Einzelnen. Ich kann doch meinen Glauben auch alleine leben. Ich brauche keine Gemeinde. Und ich will dir mit aller Deutlichkeit sagen, das stimmt nicht. Glauben zu leben, heißt auch Liebe zu leben. Nur mal als ein Beispiel. Und ich kann von Liebe sehr viel schön reden, theoretisch. Aber wenn ich dann mit jemandem zusammen bin, den ich nicht so haben kann, dann wird es praktisch. Und das habe ich ja gesagt, wenn ich alleine lebe, dann habe ich das nicht. Wenn ich den Leuten aus dem Wege gehen kann, dann habe ich das nicht. Aber wenn ich in Gemeinde zusammengestellt bin, ja, dann erlebe ich das immer wieder. Und dann kann ich Liebe leben. Und dann kann ich auch die Kraft Gottes, oder dann rufe ich auch zum Herrn, Herr, hilf mir. Das tue ich sonst nicht, weil ich gar nicht brauche. Das ist Glauben leben. Und das erlebe ich in Gemeinde. So, Gemeinde ist Gottes Idee. Er hat sie geschaffen, er hat sie angefangen, er hat sie gebaut. Wann fing Gemeinde an? Eigentlich schon im Alten Testament, aber wir nehmen mal die neutestamentliche Gemeinde. Die fing zu Pfingsten 33 nach Christus an. Jesus war in den Himmel aufgefahren, hat seinen Jüngern gesagt, wartet in Jerusalem, bis ich euch die Kraft aus dem Himmel ausgieße. Und dann geht los und dann tut das, was ich euch gesagt habe, nämlich macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Und da passierte es, der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Jünger, die da gewartet haben darauf und sie fingen alle an, in neuen Sprachen zu reden. Habe ich jetzt gerade drüber gesprochen, will ich nicht weiter vertiefen. Und dann stellt sich Petrus auf den Marktplatz von Jerusalem und predigt. Genau das, was Jesus gesagt hat, macht zu Jüngern alle Völker und sie müssen das Evangelium hören, also macht Petrus genau das, er erzählt ihnen das Evangelium. Ich wünsche mir die Zeit, dass wir das tun, hier auf dem Marktplatz zu predigen und dann bekehren sich 3000 Leute. Ich weiß nicht, wie groß Jerusalem damals war. Ich glaube nicht, dass das größer war als Wolfsburg. 3000 Leute haben sich bekehrt, haben ihr Leben Jesus gegeben und, ich lese euch das, Apostelgeschichte 2, 41 bis 42. Alle nun, die seine Botschaft, nämlich die Botschaft von Petrus, bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag hinzu. Und sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Sie wurden der Gemeinde hinzugetan. Es war eine Gemeinschaft, die ist auf einmal riesig gewachsen. Da waren vorher 120 Leute, die gebetet haben und den Heiligen Geist empfangen. Auf einmal waren es 3120. Was für ein Gemeindewachstum. Wow. Und alle eines Geistes. Und sie machten, und das, was hier steht im Vers 42, das ist eigentlich das, was Gemeinde, wie Gemeinde funktioniert. Man hört aufeinander, ja. Die Apostel lehren, man hört die Lehre, man kommt, diese geschwisterliche Gemeinschaft, ja, wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir kommen nicht nur zusammen zum Hören, sondern wir haben auch Gemeinschaft miteinander. Das Brechen des Brotes, da ist das Abendmahl mit gemeint. Wir feiern Abendmahl, wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Und das Abendmahl hat immer auch diese Bedeutung, er macht uns eins dadurch. So, und die gemeinsamen Gebete, auch die gehören dazu. Wenn Gemeinde betet, dann geschieht etwas. Auch da dieser Hinweis wieder auf Gerald, ich bin so froh, was der Herr getan hat. Ja, und ich kann nicht sagen, das waren unsere Gebete, das war der Herr. Aber wir haben gebetet, damit der Herr was tun konnte. So, das ist genauso nötig. So, das, was da geschehen ist, das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Die Gemeinde in Jerusalem wurde auf einmal riesig groß. Und so ging es weiter. Wenn du die Apostelgeschichte weiterliest, überall und immer haben sich da Menschen bekehrt, überall. Irgendwann ging es über Jerusalem hinaus und auch die Gegenden um Jerusalem herum in ganz Israel und dann in die Welt. Überall in der Welt entstanden Gemeinden. Die sind nicht alle nach Jerusalem gefahren. Nein, die haben Gemeinde vor Ort gegründet und sind dort vor Ort zusammengekommen. Wer ist der Chef der Gemeinde? Ja, ganz genau. Deswegen, es ist der Gedanke Gottes. Und er hat Jesus als den Chef der Gemeinde gesetzt. Epheser 1, 22 und 23. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Hier ist von Jesus die Rede. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Da müsste man eine eigene Predigt drüber halten. Über seine Fülle. Die Gemeinde ist die Fülle von Jesus. Merkt, wie kostbar Gemeinde ist. So. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Hier bekommst du eine Ahnung von dem, was Gemeinde in den Augen Gottes für eine Bedeutung hat. Wir sind nicht nur ein paar People, die zusammenkommen, sondern Gemeinde hat eine viel, viel größere Bedeutung. Und wir nehmen sie oft nicht wahr. Unsere geistliche Bedeutung, unsere geistliche Macht und Autorität, wir lassen sie meist manchmal liegen. Wir sollten uns bewusst sein, wer wir sind in Gottes Augen. Hier an dieser Stelle, die ich gerade gelesen habe, ist vom Körper die Rede, vom Leib. Und hier sind alle Christen in der ganzen Welt gemeint. Alle, die ihr Leben Jesus gegeben haben, ob alleine oder gemeinsam oder wo auch immer sie stecken, ob in der Antarktis oder irgendwo am Südpol oder zwischendrin im Dschungel, spielt überhaupt keine Rolle, oder in Wolfsburg, alle gehören zu diesem einen Leib. Und weil wir nicht alle kennen und auch nicht alle sehen, sprechen wir auch vom unsichtbaren Leib. Das ist die Gemeinde, der unsichtbare Leib Jesu. Einer weiß das, Gott weiß das, wer dazugehört, und er sieht diesen auch, aber für uns ist er unsichtbar, deswegen sprechen wir von unsichtbaren Leib. Aber es gibt natürlich auch den sichtbaren Leib. Sichtbar wird dieser Leib, nämlich überall, wo Gemeinden sind und an einem Ort zusammenkommen. Ortsgemeinden. Und es gibt eine Menge. Im Laufe der Jahrhunderte sind viele Konfessionen entstanden. Konfessionen meint Glaubensbekenntnisse. Und wir wissen, warum. Ich glaube nicht, dass Gott das geplant hat. Ich glaube nicht, dass Gott das unbedingt wollte, weil viele Konfessionen sind aus Streit heraus entstanden, weil sie sich nicht einigen konnten, wie sie die Bibel zu verstehen haben. Und manche Konfessionen sind entstanden, weil die Kirchen, die da entstanden sind, falsch gelebt haben, falsch geglaubt und falsch gehandelt haben oder einfach traditionell geworden sind und die lebendige Beziehung zu Gott verloren haben. Und dann sind Erneuerungsbewegungen entstanden und haben manches wieder hervorgeholt. So, also im Laufe der Zeit sind ganz viele Kirchen entstanden. Und immer da, wo eine Gemeinde, wo eine Kirche Jesus als das Haupt anerkennt und ihm gehorcht, das ist biblische Gemeinde. Das ist der Maßstab, nach dem wir entscheiden können, wenn sie sich nach der Bibel richtet, wirklich nach der Bibel richtet und Gott gehorcht, dann ist es biblische Gemeinde, egal wie sie heißt, wo sie zugehört und so weiter. Und wir können uns, wenn wir Jesus als unser Haupt betrachten, dann können wir uns auch eins werden, auch wenn wir zu einer anderen Konfession gehören. Was uns unterscheidet, ist Tradition, wie wir Gottesdienste feiern. Manchmal in gewissen Details auch, wie wir die Bibel verstehen, ja. Aber in vielen Dingen, solange es nicht darum geht, in Frage zu stellen, wer Jesus ist und wie wir gerettet werden, können wir über alle anderen Dinge reden. Ja, es ist nicht unbedingt entscheidend, wie wir genau das Abendmahl feiern und wie wir über bestimmte einzelne Punkte denken. Wenn wir uns grundlegend einig sind und Jesus als unseren Herrn akzeptieren, dann können wir uns auch eins werden. Und natürlich die Organisation, die Strukturen sind unterschiedlich. Aber da will ich nicht drauf eingehen, das ist so kompliziert. Ja, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, Strukturen. Auch übrigens die erste Gemeinde ist nicht so geblieben, wie sie war. Ja, in kurzer Zeit brauchten sie Leute. Ja, zu Anfang haben nur die Apostel gedient und dann haben sie Diakone gewählt. Also schon da ist eine Entwicklung zu sehen und immer weiter. Ja, und auch im Laufe der Jahrhunderte hat sich das entwickelt. Sollte man als Christ einer Gemeinde angehören? Und ich meine nicht einfach nur so dazugehören, sondern angehören meine ich aktiv daran teilnehmen, Mitglied werden, verbindlich werden. Und da gebe ich dir die Antwort, wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du ihm gehorchen willst, dann auf jeden Fall. Weil das ist der Gedanke Gottes. Ja, bekehr dich, werd gerettet, getauft und dann kommst du zur Gemeinde dazu. Das ist der Gedanke Gottes. Und ich habe ja schon gesagt, die Gemeinde ist so genial, das dient dir vor allen Dingen. Du brauchst das. Die Gemeinde braucht dich, ja, aber du brauchst auch die Gemeinde. Paulus, schon wieder die Epheser, da lag es Paulus besonders am Herzen, die Epheser darüber die Augen aufzumachen, was Gemeinde für eine Bedeutung hat. Und da finden wir viel drin über Gemeinde. Und einen längeren Abschnitt lese ich euch jetzt mal, Epheser 4, 11 bis 16, weil darin wird deutlich, das ist ein richtiges Plädoyer für all die, die mit Gemeinde fremdeln und die nicht genau wissen, wozu brauche ich denn Gemeinde. Das darfst du zu Hause noch dreimal lesen, damit du das verstehst, was Bedeutung von Gemeinde ist. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, und das von dir die Rede, Gott hat dich geheiligt, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Du bist ein Teil des Leibes Jesu, nicht nur die Gemeinde, sondern du. Und wenn du aufgebaut wirst, wenn du ausgerüstet wirst, dann wird der Leib Jesu ausgerüstet und aufgebaut. So, welches Ziel? Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Das heißt, dass wir Jesus so erkennen, wie er wirklich ist. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Oh, das ist auch eine Predigt für sich. Mündig heißt, du kannst leben im Glauben mit Christus. Ja, du darfst dir immer Hilfe holen, keine Frage. Aber du wirst nicht von jedem, von jeder Theorie, von jedem anderen Glaubensbekenntnis gleich hin und her gerissen und in Zweifel gegeben. Mündig heißt, ich weiß, was ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Ich bin erwachsen. So, und das sollst du werden auch als Christ. Und dann in die Fülle hineinwachsen, das heißt zu erkennen, was Jesus uns alles gegeben hat. Und das auch in Anspruch nehmen. Vers 14, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Herrn, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Da ist so viel drin. Da ist von Struktur die Rede, die verbindenden Glieder. Also wir haben Körper, haben wir ja vor Augen, ne? Wie unser Körper und so. Manches wissen wir ja auch, wie der Körper funktioniert. Ja? Genau. Nimm mal unser Skelett raus aus dem Körper. Dann würde ich hier nicht mehr stehen. Dann würde ich hier so ein Haufen Matsch sein. Weil das meiste von unserem Körper ist Wasser. Ja? Matschige Pfütze. Ja? Aber das Skelett, was man überhaupt nicht sieht, das bringt Festigkeit. Das ist Struktur, das sind Regeln, das sind Ordnungen, das sind Leute, die eingesetzt sind, die leiten und so weiter. Ja, das gehört mit dazu. Und dann Sehnen, wie wollen wir uns bewegen? Ja, wir haben Muskeln, aber ohne Sehnen wird es gar nicht übertragen, die Kraft. Sehnen sind verbindende Glieder. Zum Beispiel diejenigen, die sich darum kümmern, dass Kaffee gekocht wird. Und die Leute dazu einladen, mitzuhelfen in der Küche. Das sind verbindende Glieder, damit das Ganze funktioniert. Nur mal so, verbindende Glieder. Was nützt es euch, wenn ich hier vorne stehe und rede und der Hinterste hört nichts mehr? Da sitzt ein unscheinbarer Matthias, heute ist es Matthias, da hinten an der Technik und sorgt dafür, dass ihr alle was hört. Das sind verbindende Glieder. Unscheinbar sieht man nicht unbedingt, aber sie tun einen ganz wertvollen Dienst. So, und da gibt es so viel, das ist Gemeinde, das macht letztendlich Gemeinde aus. Verschiedene Bilder von Gemeinde. Die Gemeinde wird in der Bibel beschrieben mit vielen, vielen verschiedenen Bildern, um deutlich zu machen, welche Fülle, welche Wert, welche Bedeutung Gemeinde überhaupt hat. Und Paulus gebraucht hier eines davon, nämlich den Leib, den Körper. Der ist nicht nur für den unsichtbaren Leib Jesu Christi gemeint, sondern auch die Ortsgemeinde wird als Körper bezeichnet. Und ich finde das wirklich ein tolles Bild. Ich bin schon eben auf ein paar Sachen eingegangen. Ein Körper hat immer einen Kopf. Und wir wissen, wer der Kopf ist. Nicht ich bin der Kopf, auch wenn ich Pastor der Gemeinde. Ich bin nur der Hirte, einer von denen, die eingesetzt sind. Ja? Übrigens, das nochmal so nebenher, so als Einschub, weil ich bin ja schon wieder an einem Thema, das habe ich Ihnen ganz vergessen. Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten nicht zu vergessen. Das sind alles Berufene in der Gemeinde zu dienen. Wenn du alleine ohne Gemeinde lebst, wie kriegst du den Dienst eines Apostels? Wie kriegst du den Dienst eines Propheten? Wie kriegst du den Dienst eines Hirten? Du wirst nicht aufgebaut. Du hast diese Fülle, die der Herr der Gemeinde geschenkt hat, du hast sie nicht. Die ist der Gemeinde gegeben und die wirkt in Gemeinde. Du kannst wohl Konferenzen besuchen und hier und da mal einen Apostel hören oder auch einen Propheten hören. Aber wie wird das umgesetzt in der Gemeinde? Ein Prophet alleine reicht nicht. Ein Prophet spricht und dann brauchst du den Hirten, der das umsetzt. Und wer erzählt dir, wie man am besten auf die Straße geht und Menschen für Jesus gewinnt, wenn du keine Evangelisten hast? Evangelisten bringen das bei. Die haben ein Herz dafür. Die schleppen Leute mit, damit sie Zeugnis geben. Das hast du nur in Gemeinde. Das hast du nicht von alleine. Diese Dienste, diese Ämter, die sind nicht einem allein gegeben, sondern die sind verteilt und die wirken gemeinsam und zusammen in der Gemeinde. Deswegen ist Gemeinde nötig und wichtig. Gut, nochmal, auch dieses Bild vom Leib heißt genauso, es gibt viele Glieder, die zusammenwirken. Meine Hand kann nicht reden, da kann ich wohl Zeichen mitmachen und dann kann ich greifen, was mein Mund wieder nur bedingt kann. Alles braucht, auch alles, was in unserem, also darüber mache ich mir meistens gar nicht so viel Sorgen, es sei denn, es tut irgendwas weh, alles, was da drin ist, das funktioniert alles, meistens jedenfalls. Das ist auch gut so, solange es funktioniert. So, ich mache mir ja gar keine Gedanken, aber wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn mein Herz nicht richtig schlägt, dann geht der ganze Körper geht's dem schlecht. Und deswegen ist es wichtig, dass jedes Glied seinen Teil dazu beiträgt. Und mein Herz, ich kann mit den Händen mein Herz weder anfassen noch das ersetzen. Ja, ich kann keines meiner Organe einfach ersetzen. Ja, manchmal, es gibt so Dinge, meine Galle ist raus und da gibt es der Körper bildet durchaus etwas Ähnliches, aber es ist nie dasselbe. Er funktioniert damit, auch wenn was fehlt. Das ist auch genial, ne? Wie der Herr das geschaffen hat. Und so geht das auch bei Gemeinde. Da ist Mangel, ja, und trotzdem kommen wir mit dem Mangel klar. Andere gleichen das aus, aber nie so, als wenn das wirklich da wäre. Wenn das Glied, was eigentlich dafür gedacht ist, seine Funktion ausübt und das tut. So, das eine Bild, also die vielen verschiedenen Glieder, die sich auch einig sein müssen, die Respekt haben sollen füreinander. Hab Respekt auch vor deinen Füßen. Wenn die wehtun, dann kommst du nicht mehr vorwärts. Also pflege auch deine, nur mal so als Beispiel. Wir sollen Respekt haben und einander wertschätzen, auch innerhalb der Gemeinde. Das gehört dazu. So, das Haupt ist Jesus. Und wir wissen, dass im Grunde genommen der ganze Körper vom Haupt aus gesteuert wird und kontrolliert wird. Und so soll das sein, dass Jesus durch alle hindurch regiert. Du hast eine Beziehung mit Jesus. Du musst nicht nur eine Beziehung zu mir haben, sondern vor allen Dingen mit Jesus. Weil er ist derjenige, der das Ganze koordiniert. Wir können Teil dazu beitragen, aber letztendlich bewirkt Jesus, dass Leben im Körper ist und jeder so seinen Teil dazu tun kann. Das bewirkt Jesus durch das Haupt. Einen genialen Gedanken dabei, ich könnte noch ganz viele finden, aber nur einen noch. Die Bibel spricht davon, dass das Blut unser Leben ist. Ohne Blut könnten wir gar nicht leben, keine Frage. Und das ist für mich dieser Vergleich, mich erinnert das an das Blut Jesu. Weil das Blut im Körper, das transportiert die Nährstoffe zu jeder einzelnen Zelle, damit wir versorgt sind, Versorgung. Aber es nimmt auf dem Rückweg, wenn es abgeladen hat, gleich die Schadstoffe wieder mit und entsorgt. Oder bringt es zumindest dahin, wo es entsorgt werden kann. So, sonst kriege ich nachher mit Olga Schwierigkeiten, dass sie sagt, nein, das Blut entsorgt aber nicht, das macht die Niere und was weiß ich. Nein, klar. Na, aber das Blut transportiert. Und mich erinnert das an das Blut Jesu, was so die Verbindung zu Gott herstellt, Versorgung, damit wir Leben von Gott bekommen und Kraft von Gott bekommen. Aber es reinigt uns auch von aller Schuld, damit wir leben können, mit Schuld können wir nicht leben auf Dauer. Das bringt den Tod. Aber das Blut Jesu bringt uns Leben. Also auch da finde ich genial dieser Vergleich vom Körper. Aber der Körper ist nur ein Bild. Es gibt noch mehr Bilder. Und zwar ein Bild, was schon im, und ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, Gemeinde hat eigentlich nicht erst im Neuen Testament angefangen, sondern eigentlich schon im Alten. Nämlich das Volk Israel. Das Volk Israel, was Gott herausgerufen, überhaupt eigentlich erst geschaffen hat und für sich ein herausgerufenes Volk gebildet hat, hat gesagt, das ist mein Volk und sie sollen sich absondern und für sich sein und mir dienen. Und sie sollen meine Gnade empfangen, meine Liebe empfangen und ich will an ihnen sichtbar machen für alle Völker, wie gut und wie liebevoll ich bin. Das war der Plan Gottes mit dem Volk Israel und das ist für uns ein Beispiel, ein Vorbild für Gemeinde, wie Gemeinde funktionieren soll. Wie Gott sich das gedacht hat, was er mit Gemeinde für ein Bild hat. Und er hat sie zu Priestern gemacht. Keinen katholischen Priester, der mit Weihrauch rumläuft. Das haben wir so vor Augen, wenn wir Priester hören. Priester heißt nichts anderes als Mittler zwischen Gott und Mensch. Das war das. Er tritt ein für die Menschen vor Gott und wenn Gott ihm was sagt, dann gibt er das den Menschen weiter. Der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und dazu sollte Israel dienen. Und dazu dient auch Gemeinde. Beweise ich euch. 2. Mose 19, 5 bis 6. Wenn ihr nun auf mich hört, spricht Gott da zum Volk Israel, und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mal ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Das sollst du den Israeliten sagen. Und das genau dasselbe sagt Petrus uns im Neuen Testament. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Das ist mit ein Grund, warum er Gemeinde geschaffen hat. Wir sollen sein Licht verkündigen. Ja? Königliche Priesterschaft in dieser Welt. Das ist mit ein Bild für Gemeinde, was wir eigentlich sein sollen. Kennt ihr das Bild vom Leuchter? Die Gemeinde wird als Leuchter bezeichnet. Ich kann euch später die Bibelstelle geben, ich kürze jetzt mal ein bisschen. Leuchter, Jesus spricht davon, dass der Leuchter nicht unter einen Scheffel gestellt wird, also nicht verdeckt wird, sondern er wird auf einen hohen Berg gestellt, damit er allen das Licht zeigt. Und genau das ist das Bild auf uns als Gemeinde. Wir sollen alle Gottes Güte und Gottes Liebe zeigen. Das ist der Grund, warum Gemeinde mit in dieser Welt ist, um Gottes Gnade und Liebe zu zeigen. Auch das Bild von der Braut. Braut ist was Schönes, ne? Eine Braut, die schmückt sich, die weißes Kleid, herrlich, ja, die Frisur toll und geschmückt und Schmuck, also Schmuck nicht nur die Kleider, sondern auch Schmuck drumherum und ja, Braut ist immer was richtig Schönes. Und die Gemeinde wird als die Braut Christi bezeichnet. Wer sorgt dafür, dass die Braut schön geschmückt wird? Mit Sicherheit auch der Bräutigam, der möchte eine schöne Braut haben. Also wenn wir die Braut Christi sind als Gemeinde, dann kannst du dir vorstellen, wie Jesus daran arbeitet, uns schön zu machen. Und natürlich ist das noch ein Blick darauf, weil eine Braut möchte nicht nur als Braut das Leben lang herumlaufen, sondern irgendwann will sie auch geheiratet werden, deswegen ist sie Braut. Ja, es ist auch ein Blick auf unsere Zukunft. Wir werden mit Jesus vereinigt. Die ganze Gemeinde wird zu Jesus hingeführt und mit Jesus verbunden. Auch das gehört zum Bild der Gemeinde. Dafür ist sie geschaffen, um eines Tages mit Jesus vereint zu werden. Noch ein Bild, was ein bisschen bodenständiger ist. Im Korintherbrief, 1. Korinther 3, Vers 9 und dann Vers 16. in Vers 9, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Davon, da spricht Paulus und von sich und seinen Begleitern, die also in der Gemeinde in Korinth gearbeitet haben. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, sagt er. Und ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und dann in Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das sind alles Bilder, die zeigen, dass Gemeinde nicht statisch ist, nicht einmal gebaut ist und so bleibt, sondern Ackerfeld wird immer wieder bearbeitet. Und auch ein Bau, klar, normalerweise ist ein Bau, aber so wie ich das in Erinnerung habe, ist, wenn ein Bau abgeschlossen ist, dann fangen die ersten Reparaturen wieder an. Also es wird weitergebaut. Ja? Und Gemeinde ist immer, ist nicht statisch, es wird weitergebaut, Stein auf Stein, es wächst. Ackerbau, klar, ne? Der Boden, guter Boden und es wächst. Und es sollen noch neue Pflanzen wachsen. Das ist das Bild auch vom Ackerbau. Der Acker ist dafür da, dass was Neues wachsen kann. Es soll neu gepflanzt werden. Das heißt, Menschen sollen hinzukommen. Ja? Gemeinde ist nicht dafür da, so, wir sind jetzt gerettet und wir warten jetzt, bis es zu Ende ist. Nein, wir wollen auch neue Pflanzen aufgehen sehen und sie fördern. Der Gottestempel ist ein Zeichen für seine Gegenwart. Wenn wir zusammenkommen, dann können wir sagen, ja, wir sind eben Menschen, die zusammenkommen und die bestimmten Gottesdienst feiern. Ja. Aber das Besondere an Gemeinde ist, dass Jesus hier ist, mitten unter uns. Wenn wir zusammenkommen, egal wo, ob es im Park ist, ob hier oder sonst irgendwo oder in einer Kirche, Gott ist da, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Und das macht letztendlich Tempel aus. Nicht das Gebäude. Wenn Gott raus ist, im Alten Testament gibt es nicht nur eine Geschichte, sondern einen Bericht darüber, dass Gott aus dem Tempel, den er bewohnt hat, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel wieder rausging. Und wisst ihr, was dann Tempel war? Ein wertloses, totes Gebäude. Und wenn aus Gemeinde der Geist Gottes, seine Gegenwart rausgeht, wenn wir im Gottesdienst nicht mehr seine Gegenwart erleben, dann ist Gemeinde ein totes, leere Hülle. Dann kannst du sie auch zumachen. Das ist zum Glück bei uns nicht der Fall. Ein weiteres Bild, die Herde. In Israel war das ganz normal, da gab es überall Schafherden. Hier in der Gegend, fahrt nach Tappenbeck ab und zu mal, steht da in Weihhausen, eine riesengroße Schafherde. Also bei uns findet man das nicht an jeder Ecke. Aber da war das üblich. Da gab es ganz viele Schafe. Deswegen gebraucht Jesus dieses Bild der Herde. Und Paulus greift das auch auf. In der Apostelgeschichte 20, Vers 28. Das spricht er zu den Leitern der Gemeinde. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Herde braucht Hirte. Die Herde soll geschützt werden, soll zur Versorgung geführt werden und soll Nachwuchs bringen. Das war die Aufgabe der Herde. So, Herde, das ist Gottes Reichtum, sein Schatz. Ja? Und wir sind wie eine Herde. Wir sind... Und auch dieses Bild ist in der Bibel, wir sind ohne Hirten, ohne seine Führung sind wir hoffnungslos verloren. Wir brauchen seine Führung. Ja? Und Herde, auch ein Bild davon, Herde heißt alle zusammen. Wenn einer sich aus der Herde verirrt, der ist in riesengroßer Gefahr. Ein Schaf, das nicht hinterherkommt, ist immer eine Beute für einen Wolf. Oder Bär oder was auch immer. Also dieses Bild, wir sollen als Herde zusammen sein und wenn wir zusammen sind, sind wir geschützt und stark. Genau. Ein Bild ist noch, auch wenn das nicht ausdrücklich in der Bibel erwähnt wird, Familie. Das lieben wir, das, dieses Bild, Familie, füreinander da sein, jung und alt gehört zusammen. Ja, ne, wir haben nicht nur eine Altersgruppe, sondern jung und alt gehört zusammen, wir sind füreinander da. Familie. Man nimmt aneinander teil. So, die Zukunft der Gemeinde. Gemeinde besteht seit 33 nach Christus. Wir haben jetzt 2019, also fast 2000 Jahre. Wie lange wird sie noch bestehen? Ich rede nicht von dieser Gemeinde jetzt. Das weiß ich nicht, wie lange die besteht. Keine Ahnung. Ich hoffe, bis Jesus wiederkommt. Ja? Und bis dahin ist sie hoffentlich noch viel gewachsen. Aber die Gemeinde, von der hier die Rede ist, wieder dieser unsichtbare Leib, die alle. Und diese Gemeinde, die lebt seit knapp 2000 Jahren und sie wird bis dahin leben, bis Jesus wiederkommt. Denn das ist die Hochzeit, von der in der Bibel die Rede ist. Matthäus 16, Vers 18, da spricht Jesus zu Petrus. Und ich weiß, dass manche diesen Bibelvers darauf münzen, dass Petrus das Fundament der Gemeinde ist, was nicht stimmt. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist, ist Jesus. Und Petrus hat dieses Bekenntnis gerade kurz vorher gesagt, du bist der Christus. Und auf dieses Bekenntnis, das steht hier drin, auf dieses Bekenntnis des Fels, ja, Jesus ist der Fels der Gemeinde. Darauf ist die Gemeinde gebaut. Und alle Mächte, auch die des Todes, werden sie nicht überwältigen. Merkt ihr, wie viel Macht in Gemeinde steckt? Wie stark Gemeinde ist? Wie wunderbar, wie herrlich, wie gut Gott Gemeinde gemacht hat? So, wenn ich jetzt so ein bisschen schmackhaft gemacht habe und du bist noch kein Gemeindemitglied, du kannst und darfst das werden. Bei uns oder woanders in einer biblischen Gemeinde, das ist wichtig. Ich rate dir das. Du brauchst Gemeinde. Wenn du als Christ wachsen willst, wenn du zu einer unzerstörbaren Gemeinschaft dazugehören willst, dann schließ dich einer Gemeinde an. Bei uns ist die Voraussetzung, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und getauft bist, habe ich vorhin gelesen, in der Apostelgeschichte, genauso ist es gelaufen. Die haben sich bekehrt, sind getauft worden und dann sind sie der Gemeinde hinzugetan sind. Und so praktizieren wir das auch. So, das ist die Voraussetzung dafür und dann kannst du Gemeindeglied werden. Und was erwarten wir von Mitgliedern? Überleg dir mal, was du in deiner Familie von deinen Kindern erwartest. Das Gleiche erwarten wir von Mitgliedern. Wir sind Kinder Gottes. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du, wenn ich mich unter diese Erwartung nicht stellen würde, stell dir vor, der Vater hält sich nicht an die Regeln, die in der Familie sind. Was ist denn das für ein Vorbild für die Kinder? Ich kann doch von meinen Kindern nichts erwarten, was ich nicht selber bereit bin zu bringen. Ne? Also das ist keine Frage. So, was erwarte ich von meinen Kindern? Also was erwarten wir von unseren Mitgliedern? Ja, dass sie an dem Familienleben teilnehmen. Dass sie am Gemeindeleben teilnehmen, so wie sie können natürlich. Ja? So, dass sie, wo es geht, mitarbeiten. Ist doch eigentlich logisch, ne? Also wir haben unsere Kinder dazu erzogen, den Müll rauszubringen und mit mal abzuwaschen und nochmal zu saugen. Und wenn sie können und dazu in der Lage sind, auch ihren finanziellen Beitrag zu bringen. Natürlich nur mit weichem Herzen, wisst ihr ja. Genau. Und wir erwarten, oder wir haben jedenfalls von unseren Kindern erwartet, dass sie sich auch den Eltern unterordnen. Das heißt, wir erwarten von unseren Mitgliedern, dass sie sich der Gemeindeleiter unterordnen. So. Und wenn du damit einverstanden bist, dann darfst du Mitglied werden. Du bist herzlich willkommen. Der Herr baut seine Gemeinde, weil es ist ein wunderbares Werk, was der Herr baut. Amen.